Als meine Frau im Oktober bald einmal zum Spitalhaus kam, nach gut 6 Wochen, haben wir eine interessante Begegnung gehabt. Sie hatte eine Logopädin in der Geriatrie und hat den Unterricht gehabt. Die Sprache hat sie genommen, alles hat viel hat sie genommen. Und heute ist sie wieder da. Und dann ist die Logopädin gekommen und dann hat sie gefragt, wie lange es mir geheiratet seid. Und dann hat sie mich gefragt, ich war gerade dort gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, 58 Jahre. Und dann hat sie gesagt, ob es da ein Rezept gibt für das, dass das funktioniert. Sie sei ein Scheidungskind. Sie haben Angst. Und dann habe ich dann geschaut und gedacht, ja, das ist eine Gelegenheit, ihr das Beste weiterzugeben. So ein Testament. Da ist eine Standort fürs Leben. Und dann hat sie noch gesagt, sie sei verlobt mit dem Freund. Und dann ist mir in sie gekommen, ja, wenn sie schon verlobt ist, dann müssen sie ja 2 Testamente haben. Und dann habe ich noch einmal eins genommen, habe ich ihr auch eins gegeben. Ja, so ist eine Gelegenheit passiert. Wenn man fragen könnte, kann man Antwort geben. Und das Wort Gottes ist die Antwort auf die Fragen im Leben. Und das ist das Grossartige. Ich erzähle jetzt heute ein bisschen aus meinem eigenen Leben. Ich bin hier bis 20 Jahre kaum etwas am Hut gehabt mit dem Evangelium. Ich bin wohl evangelisch aufgewachsen, aber ich habe keine Beziehung gehabt. Und dann bin ich meinem Bruder, der Umstände, hat er mich aufmerksam gemacht auf das Wort Gottes. Er fange an, er darf das Wort Gottes lesen. Ich kann sie auch lesen. Dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann sind mir die Augen aufgegangen, weit aufgegangen. Das Wort Gottes war das, was ich schon lange gesucht habe. Ich habe nicht so Freude gehabt am Festen in der Welt. Aber gesucht habe ich. Und da hat die Antwort gegeben. Und darum ist es uns so wichtig, das Wort Gottes weitergeben. Es führt zum Leben, es führt zu der Freude und zu der Hoffnung. Nicht, dass wir dem vollkommen sind, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, sondern dem fängt es erst an. Und jetzt ist schon ein paar Jahre vorbei, seit da, als wir auf dem Weg sind und sind immer noch am Lernen. Und wo lernen wir das? Wenn wir das Wort Gottes lesen. Und darum ist mir so wichtig, wenn wir das Wort Gottes ausstreuen, streuen, säen. Der Samen kann nicht aufgehen, wenn er im Trocknen bleibt. Er muss verteilt werden. Und Gideons sind so ein Zweig, wo das Wort Gottes ausstreut. Und das ist mir so wichtig. Und uns so wichtig. In Matthäus 24, 35 steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte aber werden immer Bestand haben. Die bleiben. Und das ist unsere große Hoffnung. Und bleiben wir doch dran. Mir wäre zwar Gottes heute noch viel grösser als da mit 20 Jahren. Ist mir aufgegangen. Aber heute ist es noch viel grösser. Und lesen wir doch weiter das Wort Gottes fortlaufend. Nicht einfach da und da, sondern fortlaufend das Wort Gottes lesen. Und dann wären wir erquickt. Und dann wären wir erbaut. Und sehen wir, dass noch viel mehr zu haben ist. Ich möchte ganz herzlich danken, dass wir dort Gideons vorstellen. Aus der Gemeinde. Ganz herzlichen Dank. Wir sind Gideons. Gideons sind nicht eine spezielle Elitetruppe. Gideons sind einfach eine Truppe, die zwischen deinen Zeit haben, für gewisse Einsätze zu machen. Und darum sind wir auch ein bisschen die, die eigentlich eine führende Verantwortung haben. Und darum sind die uns eigentlich höhere Angestellte, einfach Leute, die erstens einen Umgang haben, sich gewöhnt sind, mit Leuten zu verkehren und zweitens auch Zeit haben, einmal wegzugehen von der Arbeit. Wir sind seit dem 77 sind wir bei den Gideons. Wir haben ein kleines Geschäft gehabt und haben 39 Jahre geschäftet, jetzt schon 20 Jahre nicht mehr. Und wir haben 8 Kinder und haben viel erlebt. Aber es ist, das Wort Gottes hat es immer wieder daher gebracht. Und es ist nicht immer gut gegangen. Es gibt Stürme im Leben, es gibt dies und jenes. Aber das Wort Gottes hilft uns. Und das ist das Grossartige. Also, wir sind höhere Angestellte. Wir sind auch keine Sekte, sondern wir sind auch keine Kirche. Auch keine Konkurrenz zu sein, sondern wir wollen unterstützend wirken. Wir wollen Mut machen. Das Wort Gottes lesen und weitergehen. Da haben wir schon gehört in der Einleitung. Zu dem sind wir da, zum Säen. Und das ist das Grossartige. Und wir wissen auch, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Das sagt es ja im Jesaja 55,11. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Gideons ist auch nicht etwas Neues, sondern ist im 1899 gegründet worden. Etwa 10 Jahre später sind die ersten Testamente in die Hotel platziert worden. Und heute sind es etwa 170.000 Leute, die immer an Ort und Stelle und es sind 170.000 Männer und etwa, ja, vielleicht 95, zwischen 95 und 100.000 Frauen, die da mitarbeiten. In 100 neue Sprachen, in über 200 Ländern. Bis heute, vorletztes Jahr sind ein bisschen zurückgegangen mit der Bibelverteilung wegen der Corona. Das hat uns auch ein bisschen zurückgebracht. Und wir haben ein ganzes Jahr nichts verteilen können. Das ist ein bisschen eine Schattenseite gesehen. Ja, so geht's. He? Was mache ich Gideons? Gideons gibt es seit 63 Jahren in der Schweiz. 64 wird es schon haben, dieses Jahr. 64 Jahre in der Schweiz. Sie wollen das Licht ausstreuen. Eben die Testamentli, das Hoteltestament. Die Testamentli gibt alle auf. Krankenhaustestament in den Hotel auflegen. Überall natürlich da, wo sie es wollen. Wir sind angewiesen auf das, was kommt. Und so ist es. In der Schule natürlich, das ist unsere wichtigste Aufgabe. Das ist die Zukunft von morgen. Unsere Kinder sind die Zukunft von morgen. Und die müssen das Wort Gottes überkommen, was man kann. Man kann ja sagen, wir hören ja nichts, was passiert mit den Testamenten. Aber Jesus hat dem Thomas auch gesagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Wir glauben einfach, dass das Wort Gottes aufgeht, dass es Frucht bringt, dass es aufgeht. 30, 60 und 100-fältig, das ist uns Vergehen, das ist uns so wichtig. Und darum ist uns so wichtig und mir ist so wichtig. Wir können ja nicht mehr in die Schule rein, schon lange nicht mehr. Seit dem 2007, das verteilen wir einfach auf dem öffentlichen Grund, auf dem Trottoir. Und haben seit hier in unserer Gruppe, im großen Gruppengebiet, also St. Gallen, Appenzeller oder Ossenrode, haben wir jetzt etwa 28.000 Testamente verteilt in der Schule. Ja. Seit dem 2007, Sommer 2007. Die Abnahme wird immer ein bisschen kleiner, aber wir streuen den doch aus. Und wenn es hundertfältig aufgeht, Testamentli, dann gibt das eine riesen Frucht. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist unsere Zukunft. Und jedes Wort Gottes, das aufliegt, wo steht und wo man weitergeht, das kann Frucht bringen. Und bringt Frucht, Vertrauen darauf. Unsere Ehefrauen sind einmal mit den Ärzten und die Zahnarztpraxis gegangen. Leider haben wir fast keine Frauen mehr, die können. Und wir sind ein bisschen überaltert. Das ist ein bisschen ein Problem, weil wir keinen Nachwuchs haben. Das ist uns auch ein Anliegen, dass wieder jüngere Leute dazukommen, die einfach Möglichkeiten haben. Also ihr seht, wir haben eine riesengute Möglichkeit. Und wir werden nicht als Sektierer aufgeben, wenn man das Wort Gottes verteidigt. Wenn wir irgendein Blättchen weitergehen, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn man das Wort Gottes weitergeht, es ist einfach ein Boden. Und das ist eigentlich das grosse Plus der Gideons. Also wenn sie die Möglichkeit haben, Gideons zu sehen, persönlich weitergehen, überall wo wir stehen und gehen, wo wir Kontakte haben, das ist so eine grosse Zuversicht, die wir dürfen haben. Und darum ist es uns so wichtig, dass wir wieder verjüngen können. Die Grünen Testament verteilen wir in den Schulen. In Heiden haben wir 2022-2023 9 Testament können verteilen auf dem Trottoir. Und dieses Jahr haben wir jetzt St. Gallen, Abtwil, Wittenbach, Rorschach gemacht und haben jetzt bis jetzt 750 Testamente in dem Schuljahr verteilt. Also doch etwas. Früher noch mehr. Aber es ist einfach so, oder? Und, aber verteilen wir doch weiter. Vertrauen wir doch das, dass die Frucht aufgeht. He? Was natürlich auch ein sehr wichtiger Teil ist, dass wir auch unsere arme Länder unterstützen, die Gideons haben, dass sie ein Testament bekommen, da ist der Hunger noch viel grösser. Und das ist eigentlich das Grossartige, dass der Bruch kann aufgehen kann. Ja. Und ich möchte euch da noch von Indien ein Zeugnis erzählen. Da ist zum Beispiel Segenta, die klein auf krank war und lag hoch und lange hoffte, in der Astrologie Antworten auf ihre Fragen zu finden. Als sie eines Tages im College eine Bibel fand, las sie im ersten Kapitel des Epheserbriefes, dass Christus der Herr über alle Mächte und Gewalten gesetzt wurde. Leider durfte sie das neu entdeckte Buch nicht behalten, doch sie suchte beharrlich weiter und konnte bald auf eine kleine Gideons Taschenbibel ihren Fingern nennen, ihr eigen nennen. Die junge Frau studierte das Neue Testament und bekehrte sich schließlich. Ja, auch da passiert es. Aber wir glauben auch, dass es dort passiert. Was wir natürlich auch sehr froh sind, wenn sie uns unterstützen, mit verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist das Gebet. Das Gebet ist eigentlich zentral. Wenn wir einander unterstützen, wir sind da, um einander zu unterstützen, um einander zu helfen, dass Frucht kann aufgehen. Und darum ist es eigentlich so wichtig, dass wir einander unterstützen, so viel wir können. Das ist so. Herzlichen Dank, wenn Sie daran denken, unsere Arbeit unterstützen. Mitgliedschaft habe ich schon erwähnt. Danke, wenn wir heute Kollekte dürfen haben. Ganz herzlichen Dank. Kollekte werden zu 100% für die Bibelanschaffung gebraucht. Die Spesen gehen keine ab. Die Spesen zahlen wir alle selber. Die ganze Organisation wird nicht mit Spenden gemacht, sondern die Spesen zahlt Gideon selber. Testament können Sie anschauen. Was Sie uns auch unterstützen können, ist mit den Karten, die da aufliegen. Das sind Möglichkeiten für, anstatt dass man etwas schenkt, das nichts nützt, kann man den Gideon eine Spende machen und so eine schöne Karte damit legen. Und eine Spende den Gideon zu geben. Dann gibt es Ewigkeitsfrucht. Und das ist eigentlich viel wertvoller. Also ein einziger Brauch davon. Sie sind gratis. Wenn Sie etwas wollen haben, fragen Sie einfach. Und dann hat es noch ein paar Bücher da, also Zeugnisbücher von der Gideons, haben noch mal da. Da können Sie auch mitnehmen, das sind gratis. Wenn jemand gerne lässt, dann können Sie doch das brauchen. Ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen in der Bibel. Die Bibel ist ein wahrer Schatz. Sie gibt uns täglich, was wir brauchen. Für Seele, Herz und den Verstand. Drum leg sie nie zu lang aus deiner Hand. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gottes Segen.
Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, dankt dem Herrn. Hört, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten. Ich will dem Herrn, ich will ihm singen, will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Willig oder unwillig, wie folgst du dem Herrn?
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir sind heute bei Richter 4 und 5. Schade, Gideon sind heute da. Das nächste Kapitel wäre Gideon. Das hätte natürlich wunderbar gepasst. Wer hat seine Hausaufgaben gemacht? Sonst ist es vielleicht ein bisschen schwierig mitzukommen, aber versuchen wir es. Willig oder unwillig, wie folgst du dem Herrn? Wir sind im Buch der Richter und erinnern uns, als das Volk Gottes sich in Kanaan zum ersten Mal vom Herrn abwandte, sandte er Othniel, der Israel aus der Gewaltherrschaft befreite. 40 Jahre lang herrschte danach Ruhe und Frieden. Doch als Othniel starb, wandte sich das Volk unverzüglich wieder dem Heidentum und dem Götzendienst zu. Daraufhin schickte Gott Eglon, den König von Moab, um ihren Ungehorsam zu bestrafen. Nach 18 langen Jahren moabitischer Herrschaft erhörte der Herr das Schreien Israels und er schenkte dem Volk Ehud als Befreier und Richter. Hatte Israel daraus gelernt? Nein. Eigentlich hätte es schon lange bei ihnen einen sogenannten Aha-Effekt geben müssen. Denn jedes Mal, wenn sie Baal anbeteten, gerieten sie unter die Terrorherrschaft eines ausländischen Königs. Doch wenn sie zum Herrn schrien in ihrer Not, befreite er sie. Würden sie dann nicht viel besser direkt bei ihm geblieben sein? Ganz sicher, aber der Mensch lässt sich nur äußerst ungern etwas sagen bzw. vorschreiben. Geht es uns da viel anders? Nein, auch wir meinen es oft besser zu wissen und der Rebell in uns meldet sich. Satan lügt, wenn er sagt, dass Sünde frei macht oder Erfüllung schenkt. Manchmal flüstert er uns Sätze zu wie: Das ist doch harmlos. Das musst du nicht so eng sehen. Gönne dir doch auch einmal etwas. Das wird dir schon nicht schaden. Doch lernen wir vom Buch der Richter: Sünde versklavt immer. Israel wurde unter Jabin 20 Jahre lang unterjocht. Das eigentliche Problem war natürlich nicht militärischer Natur, sondern geistlicher. Und Israel schrie wieder einmal zum Herrn in seiner Not. In dieser Situation erwählte der Herr erstaunlicherweise eine Frau als Richterin und Befreierin. Der deutsche Philosoph Karl Jaspers schrieb einmal: Führungsqualität scheint überall im Niedergang begriffen zu sein. Immer mehr Männer in Führungspositionen lassen sich anscheinend treiben, anstatt selbst zu führen. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist Hilflosigkeit in der Menschenführung. Nicht nur in der Politik stellt man zunehmend einen Mangel an Führungspersönlichkeiten fest. Auch unser Gemeindeleben hängt von der Führungsqualität der Mitarbeiter ab. Deborah, ihr Name bedeutet Biene, wurde von Gott erwählt, berufen und ermächtigt. Deshalb sollte es uns nicht überraschen, dass sie als ungewöhnliche Frau auch außergewöhnliche Führungsqualitäten hatte. Wer war diese Frau? Wir erfahren sehr wenig darüber. Gar nichts über ihre Familie, ihre Abstammung und welchem Stamm sie angehörte. Wir lesen lediglich, dass sie eine Prophetin und die Frau Lapidots war. Kapitel 4, Vers 4. Was ist ein Prophet? Er weissagte durch göttliche Offenbarung. Dabei konnte es sich um zukünftige Dinge handeln oder aber auch um Offenbarungen des Willens Gottes bezüglich der Gegenwart. Diese Offenbarungen geschahen durch den Heiligen Geist und nur diese waren echt und von Gott legitimiert. Wo begegnen uns in der Bibel Prophetinnen? Da ist im Alten Testament zuerst Miriam, die Schwester Mose, 2. Mose 15, 20. Dann haben wir Hulda zur Zeit des Königs Josia, 2. Könige 22, 14. Die müsstest du noch gut kennen, Josia. Und unser heutiges Thema, Deborah. Im Neuen Testament begegnet uns Hanna im Tempel als Prophetin, Lukas 2, 26. Und die vier Töchter des Philippus in der Apostelgeschichte 21, 8 und 9. Deborah war allerdings nicht nur Prophetin, sondern der Herr erwählte sie zusätzlich als Richterin. Mit dieser Kombination steht sie in der Bibel einzigartig da. Zu keinem anderen Zeitpunkt der Geschichte Israels in der Bibel ermächtigte der Herr eine Frau als Führerin der Nation. Man kann dies auch als Akt der Demütigung für die Israeliten betrachten, denn sie lebten in einer männlich dominierten Gesellschaft. Seinem Volk einen weiblichen Richter zu geben, bedeutete für Gott, sie wie kleine Kinder zu behandeln. Und genau das waren sie, wenn es um geistliche Dinge ging, schrieb Warren Wiersbe dazu. Interessant ist es zu lesen, wie sich Deborah selbst gesehen hat. In Richter 5, 7 sagt sie selbst: Es fehlten Führer in Israel, sie fehlten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Eine Mutter für die eigenwilligen und ungehorsamen Kinder Israels. Auf der anderen Seite des Sees gab es auch einmal eine Regierungschefin, die man Mutti nannte. Die hat allerdings nicht unbedingt zum Wohle des Volkes gehandelt. Aber lassen wir die Politik. Um das militärische Problem zu lösen, den Feind zu besiegen, wendet sich Deborah nun an Barak, der offensichtlich bekannt dafür war, ein guter Soldat zu sein. Sie konfrontiert ihn direkt mit dem Auftrag Gottes, Vers 6, und macht ihm Mut mit der Verheißung des Herrn, denn ich will Sisera in deine Hand geben. Trotzdem reagiert Barak eher furchtsam und unsicher, Vers 8. Das kennen wir ebenso von Mose, Gideon und Jeremia und vielleicht auch von uns selbst. Wir wissen, dass Gottes Gebote gleichzeitig Gottes Befähigungen sind und dass wir seinem Willen gehorchen und nicht auf Umstände, Gefühle oder Konsequenzen blicken sollen. Aber wir tun das eben immer, sagt ein Ausleger dazu. Anders gesagt, der Herr verlangt von uns nie etwas, was wir aus seiner Kraft und in Abhängigkeit von ihm nicht auch tun können. Erst die Zusage Deborahs, dass sie mit Barak mitgehen will, veranlasst ihn, den Kampf mit dem Feind aufzunehmen. Sie macht ihn doch darauf aufmerksam, dass er deshalb den Ruhm für den Feldzug nicht erhalten wird. Barak sammelte nun 10.000 Männer und marschierte mit ihnen zum Berg Tabor. Im Gegenzug mobilisierte Sisera, als er davon erfuhr, 900 eiserne Wagen, heute würde man Panzer sagen, und dazu eine Armee. Sisera war wesentlich besser ausgerüstet und Israel hatte zusätzlich noch eine strategisch ungünstige Position. Ein schlecht bewaffnetes Fußvolk gegen eine ganze Armee mit Kampfwagen, das war die Situation. Menschlich gesehen ein Todeskommando. Übrigens las ich, dass im Jahre 67 nach Christus die Juden das Gleiche mit den Römern an derselben Stelle versuchten und vernichtend geschlagen wurden. Aber hier zeigte der Herr den Israeliten, dass es nicht auf eine militärische Übermacht ankam, sondern auf den Gott, der zu ihnen stand. Jetzt hatte Barak gelernt, dem Herrn zu vertrauen. Somit ging er mit 10.000 Mann in diese Schlacht, obwohl er eigentlich keine Chance hatte. Deshalb treffen wir ihn auch in Hebräer 11, 32 als Glaubensvorbild an. In Kapitel 4, Vers 15 lesen wir, dass der Herr das Heerlager Siseras verwirrte. Es kam zu einer Panik. Die Soldaten flohen, wurden aber von den Israeliten verfolgt und getötet. In Kapitel 5, 21 erfahren wir, was zusätzlich noch geschah. Der Bach Kison riss sie fort. Zu dieser Jahreszeit war dieser Bach ausgetrocknet, denn Sisera hätte bestimmt nicht mit diesen eisernen Kampfwagen in der Regenzeit angegriffen. Wie konnte es da geschehen, dass dieser Bach zu einem reißenden Fluss wurde, der die Feinde mit sich riss. Offensichtlich schickte der Herr rechtzeitig ein heftiges Gewitter oder einen Regensturm, der den Boden schlammig machte, sodass die Kampfwagen stecken blieben, unbrauchbar waren. So war es nun für die Israeliten ein leichtes, den Feind in dieser Situation anzugreifen und zu vernichten. Noch eine Nebenbemerkung. Der kananäische Götze Baal war der Gott der Stürme. Da kann man sich vorstellen, wie der plötzliche Wetterwechsel die abergläubischen Kananaiter total verwirrte. Hatte sich ihr eigener Gott Baal gegen sie gewandt? Oder war der Gott Israels stärker als Baal? In Vers 16 lesen wir, dass das gesamte Heer Siseras getötet wurde. Nur er selbst konnte zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers, des Keniters, fliehen. Dieser pflegte freundschaftliche Beziehungen zu Jabin, dem König von Hazor, Vers 17. Jael gewährte Sisera Gastfreundschaft, indem sie ihn mit einer Decke zudeckte und ihm möglicherweise Joghurt gab, denn in Richter 5,25 heißt es, Milch gab sie, als er Wasser erbat. Geronnene Milch brachte sie in prächtiger Schale. Wir erfahren nichts über die Beweggründe, warum Jael Sisera in Schlaf tötete. Ein möglicher Grund ist das, was ein Ausleger dazu schreibt, dass Sisera den Fehler machte, Jael aufzutragen, dass sie lügen sollte, wenn jemand fragte, ob er dort sei. Da sie eine kluge Frau war, schloss sie daraus, dass Sisera vom Schlachtfeld geflohen war. Das bedeutete, dass Israel die Schlacht gewonnen hatte und dass die kananaitische Gewalt über das Land gebrochen war. Wenn sie Sisera nun schützen würde, bekäme sie Probleme mit den Israeliten, die ihre eigenen Verwandten waren. Zweifellos wurde Sisera von jemandem gejagt. Und wer immer das war, er würde nicht ruhen, ehe dieser Oberbefehlshaber tot war. Es war Krieg und diese tapfere Frau hörte schließlich auf, neutral zu bleiben und nahm ihren Standpunkt auf der Seite des Volkes Gottes ein. Übrigens, wenn Sisera diese Schlacht gewonnen hätte, wären viele israelitische Frauen gefangen und vergewaltigt worden. Das finden wir in Kapitel 5, Vers 30 erwähnt. Dort heißt es, sollten sie nicht Beute finden und verteilen, ein oder zwei Mädchen für jeden Mann? Und so schritt Jael zu der zugegebenerweise grausamen Tat. Als Barak nun zu ihr kam, musste er feststellen, dass sich die Prophetie Deborahs von Richter 4,9 erfüllt hatte, nämlich dass Sisera durch die Hand einer Frau getötet werden sollte und der Siegesruhm für die Niederlage Siseras fielen nun Deborah und Jael zu. Wie wir vorher festgestellt haben, füllt das fünfte Kapitel so einige Lücken in der Schilderung von Kapitel 4, die wir da nicht erfahren, auf. Was geschah nach diesem großen Sieg? Wir lesen in Richter 5,1, dass Deborah und Barak ein Lied sangen. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass Deborah den Text verfasst hatte. Denn in Vers 7 heißt es, es fehlten Führer in Israel, sie fehlten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Und in Vers 9 heißt es, mein Herz gehört den Anführern Israels, den Freiwilligen unter dem Volk. Lobt den Herrn. Woran erinnert uns dieser Lobgesang? An Mose, als er dem Herrn ein Dankeslied zusammen mit den Israeliten sang nach dem sicheren Durchzug durchs Meer, 2. Mose 15. Auch Josua dankte dem Herrn, nachdem er sie durch den Jordan geführt hatte, indem er 2 Mahnmale aufrichtete, Josua 4. Wie sieht das mit dem Danken bei uns aus? Wir können von Vorbildern wie Mose, Josua und Deborah lernen, welchen Platz Lob und Anbetung in unserem Leben einnehmen sollen. Wir kennen es ja nicht anders, aber ist uns tatsächlich bewusst, welch ein Geschenk es ist, in einem freien Land zu leben, was, ich weiß nicht, wann in der Schweiz das letzte Mal kriegerische Auseinandersetzungen waren. Zur Zeit von Jabin und Sisera waren die Hauptstraßen leer und man musste sogar Schleichwege benutzen, um Handel zu treiben oder gar jemanden zu besuchen. Lesen wir in Vers 6. In Kapitel 5, Vers 2 wird erwähnt, dass das Volk sich willig zeigte. Sie mussten also nicht zum Kampf gezwungen werden, sondern stellten sich freiwillig zur Verfügung, obwohl sie gegenüber Sisera ein eher kläglicher Haufe waren. Wie reagiere ich? Wie reagierst du, wenn es heißt, für den Herrn etwas zu tun? Manche, und es sind meistens immer dieselben, stellen sich sofort zur Verfügung und beteiligen sich. Andere sagen vielleicht, nun gut, wenn es dann sein muss, dann gibt es die, die nur mitmachen, wenn sie auch eine führende Position bekommen. Wieder andere tun einfach so, als wenn sie die Aufforderung, den Ruf gar nicht mitbekommen hätten. Das erinnert mich an eine ganz lustige Szene im Zeichentrickfilm Dschungelbuch, wo ein Elefantenhauptmann seine Truppe antreten lässt und dann Freiwillige auffordert, vorzutreten. Was passiert? Alle treten einen Schritt zurück, bis auf einen kleinen verträumten Elefanten, der das nicht ganz mitbekommen hat. Wo siehst du dich? Wir sind als Jünger Jesu berufen, ihm nachzufolgen und ihm aus seiner Kraft zu dienen. Versuch das nicht aus eigener Kraft, das habe ich auch lange, das funktioniert nicht. Da sind wir wie in einem Hamsterrad und gehen kaputt daran und sind frustriert. Aber persönlich wünschte ich mir da für mich eine größere, begeisterte, ja völlige Hingabebereitschaft. Und da sehe ich noch so viele Mängel bei mir. Wenn ich mit den Kickerbibeln unterwegs bin, komme ich auch manchmal frustriert nach Hause. Und da hilft es immer wieder, das, was der Herr mir vor vielen Jahren klargemacht hat, als ich völlig vergeblich viele, viele Kilometer zu einem Fußballspiel gefahren bin und anschließend im Auto gehadert habe. Herr, jetzt bin ich für dich gefahren und alles nichts und so weiter. Und plötzlich tauchte die Frage in meinem Herzen auf, hast du es in erster Linie für Menschen oder für mich gemacht? Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Und das hat gesessen bis heute. Wie sieht das bei dir aus? Herr, gib uns freudige Herzen, für dich zu leben und dich zu ehren. In den Versen aus Kapitel 5, 15 bis 18 werden die Stämme Issachar, Sebulon und Naphtali besonders positiv erwähnt. Aber genau wie auch heute in unseren Gemeinden hatten nicht alle Stämme Israels diese freudige Einsatzbereitschaft. Da ist zum Beispiel der Stamm Ruben, der zwar im Herzen berührt war, aber nichts tat und zu Hause blieb. Ist das nicht auch eine ständige Gefahr unter uns Christen? Es ist so einfach mitzufühlen, bewegt zu sein und dann doch zu Hause zu bleiben, anstatt zu handeln. Mir ist klar, dass viele kräftemäßig und von der Zeit her eingeschränkt sind. Doch häufig mangelt es schlicht und einfach an Opferbereitschaft. Vom Stamm Asser lasen wir in Vers 5,17, dass er am Ufer des Meeres saß und an seinen Buchten verblieb. Heute würde man vielleicht sagen, dass er auf Balkonien blieb oder in seiner Gartenlaube blieb. Offensichtlich hatten diese Menschen keinen Blick für die Aufgabe, zu der Gott sie berufen hatte. Sie waren schlicht und einfach unwillig. Es ist so wichtig, dass wir unser Leben und unsere Aufgaben mit den Augen Gottes sehen. Dann stellen sich auch Einsatzwille und Dienstbereitschaft ein. Wenn du und ich im Dienst für Christus unwillig oder ablehnend bist, schaden wir auch unseren Geschwistern. Wenn wir ihm allerdings bereitwillig dienen, so können wir andere motivieren und mitziehen. Was bist du? Was bin ich? Lokomotive oder Schlafwagen? In Kapitel 5, Vers 23 wird Meros verflucht. Nicht von Deborah und Barak, sondern vom Engel des Herrn. Wenn wir Kapitel 6 erreichen, werde ich mehr dazu sagen, um wen es sich da handelt. Weiter wird explizit gesagt, dass ihre Sünde nicht einfach darin bestand, dass sie Israel nicht beigestanden hatten, sondern dass sie sich geweigert hatten, dem Herrn zu helfen. Spricht das auch zu uns? Wo weigerst du, wo weigere ich mich, dem Herrn zu helfen? Im letzten Vers begegnen uns Fluch und Segen. Fluch über die Feinde Gottes und Segen für die, die den Herrn lieben. Entweder ist der Mensch ein Feind Gottes, der in die ewige Finsternis geht, oder ein erlöstes Kind Gottes, das Christus liebt und ihm nachfolgt. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Nicht als wir deine Freunde waren, deine Lieblinge, sondern als wir deine Feinde waren. Du hast uns zu erlösten Kindern Gottes gemacht, aus Gnade. Du hast uns noch nicht zu dir genommen, dass damit wir hier auf dieser Erde noch zu deiner Ehre leben sollen und deine Zeugen sein sollen. Ich denke, wir alle leiden immer wieder unter fehlender Dienstbereitschaft und so vielen anderen Mängeln in unserem Leben. Danke, dass deine Gnade größer ist als unser Versagen und du immer wieder vergibst. Mach mich, mach uns zu willigen Nachfolgern. Amen.